Ja, guten Morgen. Ich bin froh, wieder unter euch zu sein. Lass uns aufschlagen, Epheser 6. Wir machen in der Predigtreihe weiter. Und wir lesen zum Anfang einmal den Text. Epheser 6. Und dann lesen wir die Verse 1 bis 9. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt euren Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass, was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Ja, ein Text und ein junger Mann steht hier vorne und will jetzt über Erziehung reden, oder was wird sich jetzt manch einer fragen? Nein, das will ich nicht. Wir stehen, glaube ich, oft in der Gefahr, dass wir die Bibel themenweise lesen. Das heißt, wir lesen einen Brief und teilen ihn in ganz viele verschiedene Themen auf. Und dann wird hier jetzt das Thema sein Erziehung der Kinder und Verhalten von Arbeiter und von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dabei vergessen wir aber, dass der Epheserbrief aus 6 Kapiteln besteht und dass das hier ein Part, nur ein Teil von den 6 Kapiteln ist. Und dementsprechend ist das Thema nicht unbedingt hier die Erziehung der Kinder. Darüber würde ich hier keinen Vortrag halten. Das kann ich nicht, das will ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Aber ich glaube, dass das Thema hier ein anderes ist. Und dementsprechend will ich jetzt noch mal ganz kurz den Epheserbrief überfliegen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal zu Kapitel 4 war es, glaube ich, habe ich schon mal eine Predigt gehalten. Und wir wollen einfach noch mal jetzt gucken, was sagt der Epheserbrief eigentlich? Weil das ist ja so, wir wollen den Epheserbrief am Ende kennen. Und wir Christen, wir schaffen das manchmal, die Bibel wirklich viel zu lesen, jahrelang zu lesen und sie doch nicht zu kennen. Das schaffen wir und das schafft kaum ein anderer. Also, die Nichtchristen, die Bücher lesen, die kennen die Bücher meistens schon noch einmal lesen. Was ist also das Problem, dass ich die Bibel lese und sie irgendwie doch nicht kenne? Was ist das Problem, dass ich den Epheserbrief vielleicht 4-5 Jahre lese und ihn irgendwie doch nicht kenne? Ich kann sagen, was da für Themen sind, aber was will Paulus damit sagen? Und so glaube ich, dass wir die Bibel, dass wir am Ziel vorbeischießen können, wenn wir mit der Bibel falsch umgehen. So glaube ich, dass wir am Ziel vorbeischießen können, wenn wir die komplette Bibel nur in Themen aufteilen und nicht gucken, was will der Autor eigentlich damit sagen? Was will Paulus mit dem Epheserbrief sagen? Will er ganz viele verschiedene Themen anschneiden oder hat er dabei einen Gedankengang? Und so schauen wir uns das jetzt mal kurz an. Wir hatten die Kapitel 1 bis 3, ganz grob, da geht es darum, um die Stellung, die der Gläubige in Christus hat. Wir sind befreit von der Macht der Sünde und sind jetzt seine Kinder. Und da haben wir eine wunderbare Stellung. Wir sollen jetzt leben zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist die Aussage in Kapitel 1 eigentlich. Leben zum Preise seiner Herrlichkeit. Kommt dreimal in Kapitel 1 vor. Und dann haben wir das Kapitel 2, da lesen wir insbesondere, da geht Paulus tiefer, was das Werk der Gnade eigentlich ist, was die Erlösung eigentlich bedeutet. Und in Kapitel 3 sagt Paulus, ich bin nicht nur für die Juden gekommen, also es geht hier nicht nur um die Juden, so wie im Alten Testament, es geht hier um alle. Ich bin ein Apostel für die Nationen. Ich bin gekommen, damit die Zwischenwand weggenommen wird und das jetzt aus vielem eins ist, dass die Nationen und die Juden alle Kinder Gottes sind, wenn sie Jesus annehmen. Und dann wird, das ist so der dogmatische Teil, der theoretische Teil, Kapitel 1 bis 3. Und dann ab Kapitel 4 sagt Paulus, und jetzt, da ihr wisst, da ihr eure Stellung kennt, jetzt wandelt gemäß dieser Stellung. Kapitel 4, Vers 1 beginnt er, Und das ist wichtig für alles, was jetzt kommt. Für Kapitel 5, für Kapitel 6, für alles. Da steht, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Damit beginnt er den praktischen Teil. Und jetzt alle Themen, die ihr jetzt anschneidet, alle Themen, die ihr jetzt nennt, die kommen von diesem Vers. Wandelt würdig der Berufung. Und dann unterteilt ihr das Ganze nochmal. Kapitel 4 am Anfang sagt er, wandelt in Einheit. Einheit des Geistes und die Einheit des Glaubens. Das eine sollt ihr bewahren, zum anderen sollt ihr hingelangen. Wandelt in Einheit. Ab Kapitel 5 redet er zwei Verse von der Liebe. Wandelt in Liebe. Ab Vers 3 sagt er, wandelt im Licht. Und ab Vers 15, und das ist dann unser Abschnitt, der sich durchzieht bis Kapitel 5, bis Kapitel 6, Vers 9, da sagt er, wandelt in Weisheit. Also wir haben durchweg, sagt Paulus, jetzt wandelt würdig der Berufung in Einheit, in Liebe, in Weisheit und im Licht. Kapitel 5, Vers 15, der Anfang vom weisen Wandel. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Ja, und wie mache ich das? Und dann kommt genau alles Folgende. Wie wandle ich weise? Ihr habt den Abschnitt wahrscheinlich gehabt, wie Mann und Frau, ihre Beziehung zueinander. Das ist ja nicht ein einzelnes Thema. Wir können daraus ein einzelnes Thema machen, aber das ist ja nicht ein einzelnes Thema. Paulus will damit ja nicht einfach sagen, so ist die Beziehung von Mann und von Frau. Paulus will sagen, das gehört zum würdigen Wandel der Berufung. Das sollt ihr tun, weil ihr eine Stellung in Christus habt. Und das gehört zu einem weisen Wandel dazu. Wenn ihr euch so verhaltet, dann ist das weise. Und jetzt kommt er dann dazu und geht über und redet dann von den Eltern und von den Kindern. Also die Familie, das ist das, was wir letztes Mal oder was ihr beim letzten Part der Predigtreihe gehört habt. Und heute, das ist irgendwie ein wichtiger Teil des würdigen Wandels. Würdig der Berufung wandeln in der Familie. Warum? Nun, die Familien sind die kleinsten Zellen in einer Gemeinde. Wenn das Familienleben nicht stimmt bei den Gemeindegliedern, dann wird das Gemeindeleben nicht stimmen. Wenn das, und dann jetzt das Berufsleben, kommt auch noch dazu, wenn der Wandel im Berufsleben nicht stimmt, dann wird das Einfluss haben auf die Einheit der Gemeinde. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Das sind nicht einzelne Themen für sich. Das sind viele Themen, die Einfluss haben auf die Einheit der Gemeinde. Und dementsprechend wichtig sind diese Abschnitte. Und dementsprechend will ich hier heute nicht jemanden erklären, wie man seine Kinder erziehen soll. Das kann ich nicht. Das will ich nicht und das kann ich nicht. Aber ich will das wiedergeben, was Paulus hier sagen will. Würdig der Berufung zu wandeln, weise zu wandeln. Nun, wir werden jetzt, es wird teilweise ein bisschen trocken, weil es, wir werden den Text auslegen und dann versuchen, das praktisch anzuwenden. Es gibt heutzutage ziemlich viele Theorien, wie man Kinder erziehen soll. Also in der Pädagogik, da gibt es sehr oft die Meinung, man soll die Kinder sich möglichst entfalten lassen. Möglichst nicht auf sie einwirken, sie sollen sich selbst entfalten. Und das ist die beste Erziehung. Sie sollen einfach heranwachsen, reifen, aus Fehlern selbst lernen, selbst erkennen, was macht das Leben aus. Das ist die Pädagogik, das sagen viele Pädagogen heutzutage. Nun, wir als Christen, wir können daran nicht glauben, weil wir wissen, wir glauben daran, der Mensch hat einen bösen Kern. Die Bibel sagt klar und deutlich, dass der Mensch von Geburt an und von der Jugend her sündig ist. Das heißt, es dringt den Menschen immer zur Sünde, sofort. Von Anfang an drängt es den Menschen zur Sünde. Wenn er einfach so dahin lebt, drängt es ihm immer zur Sünde. Er wird immer sich für das Sündige entscheiden. Das ist das, was wir schon in Mose lesen, das ist das, was der Psalmist David sagt, Psalm 51, Vers 7. Von Geburt an ist der Mensch ein Sünder und es drängt ihm dahin. Salomo sagt in Sprüche 29, ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter Schande. Ein sich selbst überlassener Knabe macht der Mutter Schande. Jemand, der einfach auf sich selbst gestellt ist, sein Kind, sein Jugendlicher, der macht seiner Mutter Schande. Warum? Weil er einfach so dahin leben wird. Es wird ihm immer zur Sünde ziehen. Wir haben hier Paulus macht hier im Wesentlichen zwei Aussagen für die Kinder. Und diese zwei Aussagen sind nicht irgendwelche Aussagen, das sind nicht zwei von vielen Aussagen, die wichtig sind für die Kinder, das sind die zwei wesentlichen Aussagen. Aus diesen zwei Aussagen folgert sich alles andere. Aus diesen zwei Aussagen können wir alles andere nehmen, ja, wie sein Kind sich verhalten soll. Ne? Zwei Aussagen, die Paulus hier nennt. Und wir wollen jetzt uns diese zwei Aussagen anschauen und immer mit dem Hintergedanken, wandelt würdig der Berufung. Paulus redet jetzt, sagt zu den Kindern, wie sie würdig der Berufung wandeln sollen, wie sie weise wandeln sollen. Als allererstes, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Erste Aufforderung, seid gehorsam. Seid gehorsam. Kinder, gehorcht euren Eltern. Was ist denn Gehorsam? Gehorsam ist hören auf einen Befehl oder auf einen Ratschlag. Die Eltern sind von Gott eingesetzte Autoritäten für die Kinder. Und somit können wir schlussfolgern, das, was die Eltern für die Kinder wollen, das will Gott für die Kinder. Gott, nochmal, das, was die Eltern für die Kinder wollen, das will Gott für die Kinder. Weil die Kinder sollen ihren Eltern gehorsam sein. Wenn ein Kind Gott gehorsam sein will, dann soll es den Eltern gehorsam sein. Das ist das, was Paulus hier sagt. Die Sache ist die, das hier ist ein Gebot, die Aufforderung, Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Das Heinrich Epp pflegt immer zu sagen, das ist eigentlich, ist das auch eine Aufforderung an die Eltern. Eigentlich ist das auch ein Gebot an die Eltern. Das ist Aufgabe der Eltern, die Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Das kommt auch gleich noch, aber auch das hier ist schon auch eine Aufforderung an die Eltern. Und damit ist nicht gemeint, ja, den Kindern jeden Tag zu sagen, ne, sei jetzt mal gehorsam, ich bin dein Papa und deine Mama. Nein, aber es ist wichtig zu sehen, dass die Eltern eine Aufgabe haben. Und die Aufgabe besteht in der Aufforderung, auch für die Kinder gehorsam zu sein. Die Eltern haben die Aufgabe, die Kinder zur Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung zu erziehen. Also die Kinder sind den Eltern anvertraut. Die sind ja nicht, das ist von Gott. Gott hat den Eltern die Kinder gegeben, damit sie die Kinder zu erziehen und zur Mündigkeit, zur Selbstständigkeit bringen. Und das muss das Kind irgendwie verstehen. Das Kind muss verstehen, dass Gehorsam gut für das Kind ist. Wenn das Kind versteht, dass es gut ist, was meine Eltern für mich wollen, dann hat es ganz schön viel verstanden. Wisst ihr, das ist ja ganz genauso mit Gott, oder nicht? Also vieles, was hier in der Bibel steht, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Viele Aufforderungen, die Gott mir hier macht, die verstehe ich nicht. Muss ich sie verstehen, um sie zu tun? Nee, muss ich nicht. Ich muss sie tun. Aus welchem Grund? Weil das gut für mich ist. Und das weiß ich. Weil ich kenne meinen Vater im Himmel. Und ich verstehe vielleicht nicht, was er hier macht. Ich verstehe vielleicht manche Dinge nicht. Manche Symboliken verstehe ich nicht. Nee. Warum? Aber ich tue das, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Und das ist der Grund, warum ich das tun soll. Und das ist auch ein Grund, warum ein Kind gehorsam sein soll. Weil es wichtig ist, weil es wissen muss, das, was meine Eltern für mich wollen, ist gut. Die Kinder müssen grundsätzlich immer und in allem ihren Eltern gehorchen, wie immer ihre Eltern sein mögen, ob gläubig oder ungläubig, immer gehorchen. Eine Ausnahme, wenn das der Bibel widerspricht. Aber damit ist wirklich, das ist die einzige Ausnahme. Wenn die Aufforderungen der Eltern der Bibel widersprechen, dann soll das Kind Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sagt Paulus zweimal. Petrus sagt das, nicht Paulus. Petrus sagt das. Sollte ich den Menschen mehr gehorchen als Gott? Nein. Aber an allem anderen soll das Kind seinen Eltern gehorsam sein, auch die Ungläubigen. Obwohl ich das selbst nicht erlebe, gerne eingestehen will, dass diese Kinder sicherlich eine größte Herausforderung haben. Aber das ist eine Aufgabe, die der Herr dir, du ein Kind ungläubiger Eltern bist, auferlegt. Und in der du wachsen darfst. Aber auch da sollst du deinen Eltern gehorsam sein. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Gesellschaft damals war. Es ist ja schon wichtig zu wissen, Paulus schreibt hier den Ephesern, wie war das denn damals mit den Kindern und mit den Eltern? Damals war es so, in der römischen Welt, die Römer haben da ja regiert, da war es so, dass die Kinder bedingungslos der Gewalt der Eltern ausgeliefert waren. Der Väter besonders. Solange der Vater lebte, war das Kind nicht mündig. Der Sohn konnte auch 40 und 45 sein. Solange der Vater lebte, durfte der Vater entscheiden, was mit seinem Sohn passiert. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der konnte im Beruf sein, der Sohn, der 40, 45-jährige Sohn. Solange der Vater lebte, durfte der Vater sagen, ich verkaufe dich als Sklave. Das durfte er machen. Das war die Gesellschaft. So war das damals. Zum anderen gab es da die Sitte der Kinderaussetzung. Das heißt, wenn das Kind geboren wurde, wurde das dem Vater vorgelegt und der Vater konnte jetzt entscheiden, nehme ich das oder nehme ich es nicht. Wenn er sich gebückt hat und das Kind aufgehoben hat, dann hat er damit zum Ausdruck gebracht, dieses Kind soll erzogen werden. Nicht unbedingt nur von mir, aber das Kind, das soll am Leben bleiben. Es soll aufwachsen. Es gibt eine Quelle von Hilarion, der schreibt an seine Frau, das war im 1. Jahrhundert nach Christus, der schreibt an seine Frau, falls, ich wünsche dir viel Glück dazu, du ein Kind bekommst, lass es am Leben, sofern es ein Junge ist. Setze es aus, falls es ein Mädchen ist. Das war normal, das war nichts Außergewöhnliches. Also wenn es ein Mädchen ist, Mädchen brauche ich nicht. Die werden meinen Namen ja gar nicht weitertragen. Ne? Und was wurde da mit den Kindern gemacht? Sie konnten entweder großgezogen werden und als Sklaven verkauft werden. Sie wurden dann auf dem Marktplatz vielleicht auch gelegt und dann in der Hoffnung, dass es jemand nimmt und erzieht. Oder halt, dann sind sie gestorben, ist auch vorgekommen. Aber das war normal. Gegenüber kranken und missgestalteten Kindern, da gab es überhaupt keinen Erbarmen. Da haben wir von Aristoteles eine Aussage, es ist natürlich Jahre später, haben wir eine Aussage, wilde Tiere werden geschlachtet, tollwütige Hunde erdrosselt, schwächliches Vieh getötet, damit es die übrige Herde nicht ansteckt. Schwache und missgestaltete Kinder werden ertränkt. Völlig selbstverständlich. Stellen wir uns das mal vor. Das war die Gesellschaft. Und jetzt denken wir mal nach, Paulus schreibt das an diese Kinder, die wussten, ich bin der Gewalt, der Macht meiner Eltern, meines Vaters ausgesetzt. Und er schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Hört sich doch schon ganz anders an, oder? Das ist nicht so, wie es bei uns heute, vielleicht wir, die wir noch in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, wo unsere Eltern nur Gutes für uns wollen. Nein, so war das nicht. Das war eine ganz andere Gesellschaft. Und in dieser Situation schreibt Paulus das. Und er sagt, Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Also das ist, er stellt hier direkt den Herrn im Mittelpunkt. Im Herrn sollt ihr denen gehorchen. Das heißt, es ist hier nicht eine Aussage, die nur für die Zeit damals gab. Nein, es ist eine Aussage, die im Herrn ist. Es ist eine Aussage, die alle Zeit gilt. Genauso für uns, unabhängig von der Situation, unabhängig von der Zeit. Ihr Kinder, gehorcht eure Eltern im Herrn, weil der Herr das will. Weil ihr vom Herrn erkauft seid und ihr jetzt würdig der Berufung wandeln sollt. Deshalb sollt ihr euren Eltern gehorsam sein. Der Ausdruck im Herrn, der charakterisiert irgendwie den Gehorsam als christliche Tugend. Das gehört dazu. Es ist normal. Es soll ein Christ tun. Es soll ein Kind tun. Gehorsam gegenüber Gott konkretisiert sich im Gehorsam gegenüber den Eltern. Willst du Gott gehorsam sein, liebes Kind? Dann sei deinen Eltern gehorsam. Wenn damals dieser Brief in der Hausgemeinde in Ephesus vorgelesen wurde, dann haben die Kinder das gehört. Und die saßen nicht so wie wir, schön im Gottesdienst und alles war gut. Nein, sie wussten genau, wenn ich nach Hause gehe, vielleicht noch einen ungläubigen Vater habe. Ich könnte als Sklave verkauft werden. Mein Vater ist nicht so gutmütig mit mir. Warum sagt Paulus das? Er begründet seine Aussage. Er sagt, denn das ist Recht vor Gott. Es ist Recht vor Gott. Es ist ein Grundprinzip Gottes. Die Eltern wurden eingesetzt als Autoritäten. Jetzt sei du gehorsam. Das ist mein Prinzip, sagt Gott. Auf diesem Grundsatz baut das Leben eines Kindes auf. Ich soll meinen Eltern gehorsam sein. Ein gerechter Lebenswandel, ein würdiger Lebenswandel schließt den Gehorsam den Eltern gegenüber mit ein. Das ist wichtig. Dann macht Paulus eine zweite Aufforderung. Er sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf der Erde. Ich habe den Unterpunkt genannt, hab Respekt vor deinen Eltern. Aber das beinhaltet ein bisschen mehr noch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Die Kinder sollen den Eltern nicht nur gehorsam sein, sie sollen ihnen auch Ehre erweisen. Und Eltern ehren ist ein bisschen mehr als den Eltern gehorsam sein. Also ich kann den Eltern gehorsam sein, meinen Eltern gehorsam sein, ohne sie zu ehren. Das kann ich. Wenn ich Angst habe vor meinen Eltern, dann kann ich aus Angst gehorsam sein, aus Angst vor der Strafe. Kann ich ihnen gehorsam sein? Aber kann ich meine Eltern ehren, ohne gehorsam zu sein? Nein. Wenn ich meine Eltern ehren will, dann beinhaltet das den Gehorsam den Eltern gegenüber. Eltern ehren bedeutet auch, die Eltern lieben, sie achten, sie wertzuschätzen, ihnen zu gehorchen, wie gerade schon erwähnt, und auch gut von den Eltern denken und reden. Und hier möchte ich auch nochmal die erwachsenen Kinder von uns in diesem Gebot einfach mal zum Nachdenken bringen. Wie rede ich von meinen Eltern? Ich, der verheiratet bin, der selbst schon Kinder hat. Von meinen alten Eltern, die eigentlich schon völlig durch im Kopf sind, sage ich jetzt mal. So wie wir denken oft, ne? Wie denke ich von denen? Wie rede ich von denen? Habe ich noch Respekt vor denen? Eltern ehren heißt auch, gut für die Eltern handeln und für sie sorgen im Alter. Für meine Eltern verantwortlich sein. Das beinhaltet das, die Eltern zu ehren. Auch das begründet Paulus, er sagt, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Das heißt, an diesem Gebot ist eine Verheißung geknüpft. Wenn du das tust, wenn du deine Eltern ehrst, dann gibt es auf der anderen Seite eine Verheißung. Das Gebot ist die Bedingung, an die die Verheißung geknüpft ist. Nun, das erste Gebot mit Verheißung. Wir lesen dieses Gebot im Alten Testament. Wir haben viele Verheißungen im Alten Testament, aber dieses Gebot ist besonders wichtig auch für die Kinder. Paulus sagt, ihr Kinder. Denn in Mose lesen wir, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, ehre Vater und Mutter. Eine Aufforderung an die Kinder, es ist das erste Gebot mit Verheißung. Es ist besonders wichtig für euch. Welche Verheißung hat das? Dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das hier ist jetzt kein genaues Zitat aus dem Alten Testament, aber es ist ziemlich direkt wiedergegeben. Das Wohlergehen der Kinder hier auf Erden. Also, wir lesen in Galater, dass wir schon einen Einfluss darauf haben, auch auf unseren irdischen Segen. Galater 6, 7 bis 8 lese ich als Beispiel vor. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Saat und Ernte. Was ich sehe, werde ich ernten. Prinzip der Bibel. Saat und Ernte. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Und wir haben auch einen Einfluss darauf, was wir für Segnungen hier auf der Erde bekommen. Und damit meine ich nicht Wohlstandsevangelium. Damit meine ich nicht, dass wir reich werden, wenn wir unseren Eltern gehorchen. Damit meine ich nicht, dass plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, das meine ich damit nicht. Aber wir haben einen Einfluss auf die irdischen Segnungen, die wir haben. In welcher Art und Weise auch immer. Das ist dabei eine Aufforderung, die im Alten Testament gemacht wurde und die Paulus neu aufgreift. Wenn du deinen Eltern gehorsam bist, dann wird es dir wohl ergehen. Das darf uns nicht dahin bringen, dass wir jetzt anfangen zu gucken, der ist im Alter krank geworden, der war seinen Eltern nicht gehorsam. Der geht noch mit 90 ohne Krücke, der war seinen Eltern gehorsam. Nein, das nicht, das sagt das nicht. Aber das ist für dich persönlich, darfst du wissen, wenn ich meinen Eltern gehorsam bin, wenn ich sie ehre, dann wird das einen positiven Einfluss auf mein Leben haben. In welcher Art und Weise auch immer. Kein Vergleich. Aber für mein Leben darf ich das wissen. Das persönliche Glück auf der Erde kann sich niemand selber machen. Kannst du nicht. Kann auch ich nicht. Aber jeder kann zu seinem Glück oder Unglück beitragen. Wenn ich in meiner Jugend viel Ungehorsam sehe, meinen Eltern gegenüber, wenn ich in meiner Jugend viel Schlechtigkeit sehe, werde ich im Alter auch viel Schlechtigkeit ernten. Das ist so. Es ist ja auch ganz einfach, das ist ja nicht nur, was die Bibel sagt. Auch ein Nichtchrist, wenn er in seiner Jugend nicht auf seine Eltern, auf den weisen Rat seiner Eltern hört vielleicht und einfach sagt, ich will nicht arbeiten. Das ist das logische Prinzip, dann wirst du nachher, wird es dir finanziell nicht so gut gehen, du wirst deine Familie vielleicht nicht auferziehen. Das ist jetzt die einfache Variante davon. Wenn ich auf den Rat meiner Eltern höre, wenn ich sie ehre, dann wird es mir gut gehen. und ein langes Leben haben. Und auch hier ist mit langem Leben nicht gemeint eine Länge vom bestimmten Alter hinaus. Bedenken wir, es gibt viele Nichtchristen, die leben länger als Christen. Also das hat das hier nicht zu sagen. Aber es scheint hier ein Verhältnis zu sein. Gott sagt, du wirst ein längeres Leben haben, wenn du das tust. In welcher Art auch immer, das überlassen wir Gott. Aber es ist hier ein Segen, es ist hier eine Verheißung, die uns gilt. Lass uns an diesem Punkt kurz zusammenfassen. Wenn ich meine Eltern gehorche, wenn ich ihnen gehorsam bin, wenn ich sie ehre, dann ist das mit einer Verheißung verbunden, die auch heute gilt. Und diese Verheißung, da brauche ich mir nicht selber ausmalen, was sie beinhaltet. Da brauche ich nicht hoffen, dass ich 90 Jahre werde, da brauche ich nicht hoffen, dass ich nie mehr krank werde. Aber Gott wird dich segnen. Vielleicht deine Familie. Vielleicht wird er dir dann gehorsame Kinder schenken. Vielleicht ist das ein Teil davon. Liebe Kinder, lasst uns gehorsam sein unseren Eltern gegenüber. Lasst uns sie ehren. Liebes erwachsenes Kind, der du selbst Familienvater bist, Familienmutter, ehrst du deinen Vater und deine Mutter, so schwer es auch sein mag, ehrst du sie. Und jetzt kommen wir zu den Anweisungen für die Eltern. Und hier will ich euch keine praktischen Tipps geben. Hier will ich genau das tun, was Paulus macht. Ich will die Aufforderung, die Paulus nennt, will ich euch nennen. Einfach, damit wir wissen, was es heißt, würdig zu wandeln. Und das will ich für mich als Beispiel nehmen. Und ich will hier überhaupt nicht besserwisserisch oder so wirken. Überhaupt nicht, bitte. Wir müssen das genauso im Zusammenhang sehen. Wandelt würdig der Berufung. Wandelt weise. Weil das Einfluss auf die Gemeinde hat. Nun, als allererstes lesen wir einen negativen Befehl. Die Väter sollen meiden. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Sie sollen meiden. Etwas Negatives, sagt Paulus hier. Das haben wir immer wieder im Epheserbrief. Tut nicht das, sondern das. Und als Erste sagt er, tut nicht das. Reizt sie nicht zum Zorn. Nun, warum nennt er hier die Väter? Sicherlich zweierlei. Zum einen, wir haben gehört, der Mann ist das Haupt. Und was die Aufgabe des Hauptes ist, da gehört die Frau gewissermaßen dazu. Die Frau ist Teil der Erziehung, aber der Mann ist das Haupt. Zum anderen vielleicht, weil der Vater vielleicht eher dazu neigt, die Kinder zum Zorn zu reizen. Irgendwie ist das doch so oder nicht, dass wir Männer eher diejenigen sind, die dann manchmal eine andere Art und Weise haben oder nicht. Und dementsprechend heißt das sicherlich zweierlei. Und das ist eigentlich ganz einfach, was Paulus hier sagt und ganz gut verständlich. Es ist doch logisch. Paulus sagt hier, ihr Väter reizt nicht zum Zorn, weil dann wird das Kind nicht mehr auf dich hören, jetzt in eigenen Worten gesagt. Wenn du dein Kind irgendwie nur negativ entgegenkommst, warum sollte das Kind auf dich hören? Warum? Deshalb reize deinem Kind nicht zum Zorn. In Kolosser, die Parallelstelle 3, Vers 21, da sagt Paulus noch, damit sie nicht mutlos bzw. erbittert oder scheu werden. Reize nicht zum Zorn, dass sie dann keinen Mut mehr haben, dir gehorsam zu sein. Dass sie dann keine Lust mehr haben, dich zu ehren. Warum sollten die das, wenn der Vater sie zum Zorn reizt? Wenn die Mutter sie zum Zorn reizt? Und jetzt einfach ganz praktisch, was könnte es heißen, sie zum Zorn zu reizen? Ich will einfach ein paar Aufzählungen machen. Es könnten sein ungerechte Strafen und Forderungen. Das Kind wird ungerecht bestraft. Es werden von ihm Dinge gefordert, die das Kind gar nicht erbringen kann. Kleinliche Vorschriften, Bevorzugung des einen vor den anderen unter Geschwistern, Kinder mit anderen vergleichen, Versprechungen nicht einhalten, lieblose Behandlung, übertriebene Strenge und Härte, aber auch nicht loslassen können, wenn sie aus dem Haus wollen, weil das ist die Aufforderung. Die Eltern sollen die Kinder loslassen, das will Gott. Überbehütung, ach mein Kind, ich liebe dich so sehr, dass du heute nicht raus darfst. Und damit ist nicht gemeint, bitte auch hier nicht falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, Grenzen zu setzen, du darfst machen, was du willst. Ich meine damit, dass wir so sehr um die Kinder bekümmert sind, dass sie nichts dürfen, weil wir sie ja nur bei uns haben wollen und kein anderer sie haben darf. Das meine ich damit. Nicht Grenzen zu setzen und Uhrzeiten oder so. Vernachlässigung der Erziehung, Verweigerung der Konsequenzen, Unterdrückung, Misshandlung, Wutausbrüche, wenn das Kind sowas mitbekommt, Kinder im Zorn zu strafen, ich bin wütend, handle aus Gefühlen und auch Äußerungen, die Kinder frustrieren könnten, enttäuschen könnten und auch eigene Träume und Ziele und Verwirklichungen an den Kindern aussetzen zu wollen. Ich wollte immer das werden, habe es aber nie geschafft. Deshalb soll mein Kind das werden. Das sind nur einige Dinge, auf die ich nicht weiter eingehen will, was die Kinder zum Zorn reizen könnte. Dadurch werden in den Kindern Aggressionen vielleicht freigesetzt und das Kind ist entmutigt und sagt, ich will keinem mehr gehorsam sein. Dann haben wir einen zweiten Befehl. Er sagt, tut nicht das, meidet das, sondern tut das. Und zwar, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Tut was. Und was heißt Zucht? Zucht heißt zur Rechtweisung bis hin zur Strafe. Hebräer lesen wir ganz klar, Hebräer 12, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Zucht geht hin bis zur Strafe. Das darf ich nicht so laut sagen, ne? In Deutschland. Aber damit meine ich nicht verprügeln, aber das geht dahin bis hin zur Strafe. Ich muss mein Kind bestrafen. Das gehört zur Zucht dazu. Sprüche 29, 19. Durch Worte wird ein Knecht nicht zurechtgewiesen, denn er versteht, aber er folgt es nicht. Kommt uns das bekannt vor? Oft sind die Worte das, ja, das hast du doch schön gesagt, aber tun werde ich es nicht. Das ist einerseits in der Familie, andererseits auch in der Gemeinde. Es gibt ja viele Ansichten, dass die Leute sagen, du, wenn du mir was sagen willst, dann nimm mich in den Arm und sag mir, hier stehe ich und da wollen wir hinkommen und da wollen wir es gemeinsam probieren. Das Problem dabei ist nur, dass Reden oft alleine nicht hilft. Und bei Kindern doch erst recht. Ich kenne mich. Ich kenne mich und ich war ein grausames Kind, besonders zu meinen Eltern. Meine Eltern haben viel gelitten. Und hätte ich die Zucht meiner Eltern nicht erfahren, dann würde ich heute nicht hier stehen. Und das war mir damals unverständlich. Das war mir so unverständlich. Warum? Warum diese Grenzen? Lasst mich doch. Ich muss es selbst begreifen. Hätte ich die Zucht meiner Eltern nicht erfahren, dann würde ich hier heute nicht stehen. Was heißt Ermahnung? Das Wort, ich habe im Griechischen nachgeschlagen, was hier gemeint ist, das heißt die Korrektur der Gedanken, dich wieder irgendwie in die richtige Bahn zu leiten, die Fehler, die das Kind hat, wieder auf die richtige Spur zu lenken, auf das Ziel hinzulenken. Das ist hier mit Ermahnung gemeint. Die Besserung des Kindes bewirken wollen durch Worte und durch Tat. In der Gewissheit, dass ich nichts tun kann, sondern ich soll das im Herrn tun auch wieder. Ne? Des Herrn, die Zucht des Herrn, das bedeutet, wie der Herr, wir haben ein gutes Vorbild, wie der Herr die Kinder züchtigt, wie der Herr uns züchtigt. Und so wie der Herr das tut, so sollen das die Eltern bei den Kindern tun. In aller Liebe, aber in aller Konsequenz und in aller Weisheit. Und dann müssen die Kinder wiederum lernen, dass Gehorsam gut für sie ist. Ich kenne einen Familienvater, der zwei Kinder hat, der macht mit seinen Kindern immer Folgendes. Diese zwei Gebote, seine Kinder müssen ihm das eine mal aufsagen, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, ehre Vater und Mutter, denn das ist recht. Das müssen sie jeden Morgen aufsagen und er muss jeden Tag das aufsagen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das sind die zwei Grundlagen der Erziehung. Daraus folgt alles andere, alle Erziehungsbücher, alles folgt daraus. Und da wird keiner das verrücken können. Und wenn die Kinder das begreifen, wenn wir Kinder das begreifen, was das heißt, und wenn die Eltern verstehen, was ihre Aufgabe ist, dann ist das der Anfang und die Grundlage für eine harmonische Beziehung in der Familie. Und natürlich, wird es nicht in der Theorie so einfach sein, das Kind wird jetzt gehorsam sein. Nein, natürlich, sicherlich wird das nicht unbedingt so sein. Aber wir dürfen wissen, bei dieser Aufforderung in der Zucht des Herrn ist wieder der Herr Jesus im Mittelpunkt gestellt. Es geht um den Herrn Jesus. Schaut es bei ihm ab. Und so wie ihr es tut, das ist ein Abbild dessen, wie er es tut. Das heißt für die Welt. Wenn die Welt sieht, wie die Kinder ihren Eltern gehorchen, wenn die Welt sieht, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, dann ist es ein Abbild dessen, wie Gott mit uns umgeht. Wir sind ein Abbild. Und dementsprechend sollen wir das im Herrn tun. Wisst ihr, wir haben in der Bibel unseren geliebten König David, ne? Der so vieles richtig gemacht hat, der großer König war, große Segnungen erlebt hat. Aber worin hat er versagt? In der Kindererziehung. Da hat er völlig versagt. Völlig versagt. In allen Ecken und Kanten. Wenn wir uns die Geschichte Davids durchlesen, dann hat er das nicht nur bei einem Kind gemacht. Den einen hat er die Strafe verwehrt und die haben dann gemacht, was sie wollten. Der zweite Der wollte ihn dann selbst vom Thron stürzen, hat es gewissermaßen getan. Und was war die Folge letztendlich? Die Kinder Davids, die waren unerzogen. Der Mann hat so vieles richtig gemacht, aber in der Erziehung hat er versagt. Und sein Sohn Salomo, sein Erbe, unter ihm wurde dann das Reich geteilt. Und letztendlich haben wir in David ein miserables Beispiel für Kindererziehung. Und wenn wir uns anschauen wollen, wie wir unsere Kinder nicht erziehen, dann können wir David nehmen. So sollten wir das nicht tun. Die Kinder, die nicht mit aller Konsequenz erzogen werden und dann tun, was sie wollen. Und dann ihren eigenen Vater vom Thron stürzen wollen. Schlimm. Paulus schafft hier keine neuen Gesetze. Paulus sagt hier nicht, ich gebe euch jetzt was ganz Neues mit. Paulus sagt, ich gebe euch die Prinzipien Gottes mit. Das, was wichtig ist für das Zusammenleben in der Familie. Das, was wichtig ist für einen würdigen Wandel in der Familie, damit es deiner Gemeinde gut geht. Das gebe ich euch mit. In manchen Bibeln, ich habe keine Überschriften, bei manchen steht da, glaube ich, die christliche Haustafel oder so ab kurz vorher. Das ist jetzt keine neue Haustafel, die Paulus jetzt sagt, jetzt werde ich euch mal was ganz Neues mitgeben. Nein, das ist das Prinzip Gottes, was er hier mitgibt. Und das ist nicht etwas, was zeitlich bedingt war. Und folgend aus diesem haben die Kinder sich ihren Eltern gegenüber zu verhalten, habe ich mich meinen Eltern gegenüber zu verhalten und die Eltern sich ihren Kindern gegenüber zu verhalten. Nun, nachdem Paulus hier mit dem Familienleben abschließt, geht er zu einem nächsten Gebiet über. Ab Vers 5, da spricht er von dem Arbeitsleben, vom Berufsleben. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, da musste ich mich daran erinnern, dass wir heute oft irgendwie, oder dass es in vielen Gemeinden üblich ist, dass es viele Christen das Denken haben, ich muss Einfluss auf Politik nehmen. Jetzt fragt ihr euch, wie das zusammenhängt. Ich werde das verdeutlichen. Wir müssen als Gemeinde versuchen, uns für die Rechte der Christen in Deutschland einzusetzen. Das ist doch gut. Wir tun uns zusammen, dann sind wir eine stärkere Fraktion und dann haben wir eine Chance. Dann wird es uns besser gehen. Wisst ihr, hier haben wir ein super Beispiel dafür, wie Paulus das macht. Ich komme gleich zur Situation der Sklaven. Paulus ruft nicht ein einziges Mal dazu auf, irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf die Situation in dem Land, die grausam war, die kein Vergleich mit dem war, wie es hier bei uns ist, Einfluss zu nehmen. Er sagt, stellt euch da drunter. Stellt euch da drunter und dann lebt. Ihr Knechte und Sklaven. Er spricht hier von Sklaven und Herren. Wisst ihr, die Situation damals war erschreckend. Das war es völlig normal. Heute gibt es einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer. Damals gab es einen Herrn und einen Sklaven. Es gab auch normale Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber überwiegend gab es Herren und Sklaven. Und das gab es zweierlei. Es gab Sklaven, die waren Ärzte. Die haben ganz normal, die hatten, ich sag mal, ihre Arztpraxis, da kamen die Leute hin, haben sich ihre Spritzen abgeholt, wenn wir das jetzt auf heute übertragen. Und die haben ein gutes Leben gehabt. Die waren angesehen, das waren aber auch Sklaven. Nur, was war das Problem? Oder was hat sie zum Sklaven gemacht? Sie hatten keine Rechte. Sie gehörten sich nicht selbst. Der Besitzer konnte entscheiden, was da passiert. Die Einnahmen gingen an den Besitzer. Das war die eine Art von Sklaven. Und dann gab es die grausame Art von Sklaven, wo die Herren die Sklaven misshandelt haben. Denken wir an die Kinder zurück. Vielleicht Kinder, wo die Väter der Kinder nicht angenommen haben und die verkauft haben. Die zu Sklaven wurden und die einfach verkauft wurden. Und die grausame Umstände hatten. Wo die Herren sie misshandelt haben. Wo die Herren sie ackern lassen. Und die nichts dafür bekommen haben. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Für die gab es eigentlich keine Hoffnung. Ein Sklave konnte nur dann seinen Sklavenstatus verlieren, wenn er freigekauft wurde oder einen Freibrief bekommen hat. Und wenn er das nicht bekommen hat, dann hat er keine Hoffnung. Er wusste, bis ich sterbe, und das wird wahrscheinlich nicht besonders lange sein, wenn ich so arbeite, werde ich ein Sklave bleiben. Ich habe keine Hoffnung. Und in dieser Situation schreibt Paulus das. Wisst ihr, mit Jesus hatte sich alles verändert. Da ist weder Sklave noch Herr. Galater 3. Alle sind gleich. Stellt euch vor, da sind Herren in der Gemeinde in Ephesus und dann Sklaven in der Gemeinde in Ephesus. Und die leben da zusammen. Beide nehmen zusammen das Abendmahl. Beide haben sich am Bruderkuss beteiligt, wie es damals üblich war. Beide saßen nebeneinander. Und manche Herren haben sich da bestimmt ganz schön blöd gefühlt. Ihr Sklave saß daneben denen, die sie vielleicht Wochen vorher oder Monate vorher, bevor sie sich zum Herrn gewandt haben, noch misshandelt haben und die saßen da zu zweit. Und sie hatten den gleichen Status vor Gott. Es gab keinen verschiedenen Status mehr. Das gab es bei Jesus nicht mehr. Auch hier Aristoteles sagte über Sklaven, denn Sklaven sind lebende Werkzeuge, ebenso wie Werkzeuge leblose Sklaven sind. Sklaven sind nur Werkzeuge, mehr sind das nicht. Wenn wir die nicht brauchen, wenn sie abgenutzt sind, dann weg mit denen. Wir möchten festhalten, dass allgemein anerkannt ist, das Recht über Leben und Tod der Sklaven steht ihren Herren zu, sagte Gaius. Wir haben so viele Quellen, die über die Sklaven reden, das sind grausame Quellen. Ich habe hier manche nur ausgewählt, weil manche, die waren wirklich heftig. Wenn die Herren über ihre Sklaven reden, Werkzeuge, Tod, nichts, kein Mensch. Was sagt Paulus? Sklaven, tut euch zusammen, ihr seid jetzt eine Gemeinde, kämpft dagegen, dass das Sklavenhalten verboten ist. Nein, das sagt er nicht. Stellt euch drunter. Ihr Sklaven, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern. Stellt euch drunter. Keine Kulturrevolution. Stellt euch drunter. Sklaven und Herren, beide berufen, würdig der Berufung zu wandeln. Die Sklaven hatten eine innere Freiheit in dem Herrn. Das sagt Paulus an die Korinther in Kapitel 7. Aber trotzdem, trotz dieser Freiheit, die sie immerhin hatten, sagt Paulus trotzdem, nach dem Gesetz seid ihr Sklaven und deshalb gehorcht euren Sklaven. Nicht, weil ihr frei in Christus seid, braucht ihr nicht mehr gehorchen. Nein, gehorcht euren Sklaven. Und jetzt im Weiteren können wir dieses Arbeitsverhältnis auf heute anwenden. Der Herr ist der Arbeitgeber und der Sklave ist der Arbeitnehmer. Und was heißt das zu gehorchen? Gehorchen heißt schlicht, auch hier wieder, zu tun, was sie befehlen bzw. fordern. Grundsätzlich wird von einem Sklaven Gehorsam gefordert. Hat er das nicht getan, dann war der Kopf ab. Und auch Christen, christliche Sklaven, christliche Arbeitnehmer sollen ihren Herren gehorchen. Sie sollen die Arbeit machen. Es ist der Wille Gottes, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gehorcht. Und wie soll er das tun? Mit Furcht und Zittern. Vor wem? Vor dem Arbeitgeber? Nein, vor Gott. Von Gott ist hier die Rede. Es geht hier wieder nicht einfach um das Verhältnis, es geht um Gott. Mit Furcht und Zittern vor Gott. In Einfalt ihres Herzens, das heißt in Aufrichtigkeit, ganz schlicht. Du musst dich nicht jetzt da irgendwas vorspielen. Einfach so wie es ist, gehorsam sein. Mit einem offenen Herzen gehorsam sein. Tun, was er von mir verlangt. Der Sklave, der Arbeitnehmer soll seinen Dienst nicht gespalten tun. Nicht eigentlich sagen, ich will das nicht, ich muss das aber. Er soll ein Herz dafür haben, es zu tun. Und jetzt warum? Wie geht das? Wie kann ich einfach, ich kann ja nicht einfach so sagen, ja, ich will jetzt meinem Chef einfach so, egal wie blöd er ist, egal was er will, ich will ihn jetzt einfach gehorchen, egal was er von mir verlangt. So einfach ist das doch nicht, oder? Das können wir ja nicht immer beeinflussen. Deshalb sagt Paulus, als dem Herrn, wie dem Christus. Das heißt, und das ist die Lösung, ich soll meinem Arbeitgeber gehorsam sein, als wäre ich Christus gehorsam. Und nicht nur als wäre ich bin Christus gehorsam, wenn ich meinem Arbeitgeber gehorsam bin, wenn ich meinem Chef gehorsam bin. Das heißt, der Chef wird vielleicht Forderungen an dich stellen, die du sagst, das ist doch verrückt. Das Arbeitsklima ist verrückt, das verlangt er von mir. Und Paulus sagt, aber gehorche ihn. Weil, wenn du ihm gehorchst, bist du Gott gehorsam. Und umgekehrt, wenn du deinem Arbeitgeber nicht gehorchst, bist du Gott ungehorsam. Weiter, du solltest nicht mit Augendienerei tun oder mit Menschengefälligkeit tun. Du solltest dich nicht, nur wenn der Chef kommt, Hauptsache, dass ich vor ihm gut dastehe und wenn er weg ist, dann machen, was ich will und schlecht über ihn reden. Keine vorgetäuschte Treue, keinen vorgetäuschten Fleiß, nicht nur, um bei dem Chef gut anzukommen, sondern in aller Ehrlichkeit, mit reinem und offenen Herzen, dem Arbeitgeber treu sein und ihm gehorchen. Als Sklaven Christi sollen wir das tun. Wir sind Diener des Herrn und da sollten wir das tun. In aller Liebe, in aller Einfältigkeit dem Herrn gehorsam sein. Und das ist doch heute schwierig, oder? Wie reden wir über unseren Arbeitgeber? Und wenn wir nochmal zurückdenken an die Situation der Sklaven damals, Paulus sagt, dass diesen Sklaven unter den grausamen Umständen, Wir sind keine Sklaven, wir werden entlohnt. Wir kriegen Geld von unserem Arbeitgeber. Und trotzdem sind wir doch oft ungehorsam, oder? Trotzdem reden wir doch oft schlecht über unseren Chef und unseren Arbeitgeber, oder? Trotzdem sind wir doch oft irgendwie unzufrieden. Oder nicht? Ist das nicht so? Aber das sollen wir gerade nicht tun. Wir sollen gehorsam sein. Wenn du Gott gehorsam sein willst, lieber Arbeitnehmer, dann sei deinem Chef gehorsam. Und ein zweiter Aufforderung, du sollst deinem Herrn dienen. Und mit Gutwilligkeit, Vers 6, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was hier jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Das ist die Betrachtungsweise eines Dieners. Ich bin meinem Chef gehorsam, weil ich Gott gehorsam sein will. Ich gehe morgens zur Arbeit und sage, das ist ein Dienst für den Herrn. Das ist nicht eine Last des Tages, das ist ein Dienst für den Herrn. Und so schwer es auch sein mag, es ist ein Dienst für den Herrn. Und deshalb kann ich meinem Chef treu sein, egal wie schlimm er ist. Egal, was er von mir verlangt, ich kann ihm treu sein und ich komme abends nach Hause und kann sagen, Gott, und nicht das in Hochmut sagen, aber ich kann mit reinem Herzen sagen, Gott, danke, dass ich dir dienen durfte. Im Büro, im Außendienst, an der Werkbank, im Copyshop, überall, als dem Herrn. Ich kann nach Hause kommen und sagen, ich habe dir gedient. Der christliche Glaube ist nicht nur etwas Privates, mit dem man sich sonntags morgens beschäftigt, sondern er umfasst das ganze Leben, das Familienleben und das Berufsleben. Die Begründung, du wirst einen Lohn vom Herrn empfangen. Und hier ist das Gericht Gottes gemeint. Saat und Ernte, was du siehst, wirst du ernten. Du arbeitest hier für den Himmel. Es wird Leute in den Himmel geben, die werden im Himmel sein und dann wird ihr Tresor geöffnet werden, dein Lohn, und dann ist er leer. Die sind wie durchs Feuer hinweg gerettet, lesen wir. Die sind gerade nur gerettet, aber haben nichts, rein gar nichts für den Himmel gemacht. Keine Schätze im Himmel. Himmel ist nicht gleich Himmel. Und es gibt Leute, da wird der Tresor geöffnet. Und dann, das wird vielleicht eine Putzkraft sein. Und der Herr wird sagen, du hast es jeden Tag neu aus Liebe und Treue getan. Und das ist dein Lohn hier im Himmel. Dir wird es gut gehen. Tut es dem Herrn. Nicht nur der Dienst in unserer Gemeinde ist ein Dienst für den Herrn, sondern dein täglicher Dienst auf Arbeit. Lehnen wir uns gegen unseren Arbeitgeber auf, wie spreche ich über ihn? Wisst ihr, streiken zum Beispiel hat rein gar nichts mit einem Christen zu tun. Rein gar nichts. Ich soll mich drunter stellen und nicht versuchen, irgendwas zu bewirken. Die Arbeitgeber, für die nehmen wir uns nur kurz Zeit. Nicht nur die Sklaven haben den Herren gegenüber Aufgaben, sondern auch die Herren, die Arbeitgeber. Auch an die ist hier ein Wort gerichtet. Sie sollen gutwillig sein. Tut dasselbe gegen sie. Seid gut zu ihnen. Seht euch auf einer gleichen Stufe. Christlicher Arbeitgeber, sieh dich mit deinem Arbeitnehmer auf der gleichen Stufe. Ihr seid beide Brüder im Herrn. Ihr seid beide gleich. Behandle ihn auch so. Und genau weiter, lass das drohen. Keine Gewaltanwendung. Kein Drohen. Wenn du das und das machst, dann ist hier bald Feierabend. Nein, lass das drohen. Und mit diesem Verhalten wird der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer etwas erkennen, was wir im Himmel erst richtig erkennen werden. Beim Herrn im Himmel, da ist kein Ansehen der Person vor Gott. Da wird der Arbeitgeber neben dem Arbeitnehmer stehen. Und Gott, der wird nicht dieser Schild sehen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gott wird sagen, ihr seid beide meine Diener. Was hast du in deiner Position geleistet, Arbeitgeber? Warst du gutwillig? Hast du denen gedroht oder nicht? Und lieber Arbeitnehmer, warst du treu oder nicht? Es geht um Treue. Der Maßstab ist nicht unsere Aufgabe. Der Maßstab ist die Treue. Am Ende geht es darum, warst du in deiner Aufgabe treu als Arbeitgeber und warst du in deiner Aufgabe treu als Arbeitnehmer? Das ist der Lohn und das ist Paulus' Begründung. Deshalb, lieber Arbeitgeber, weil beim Herrn alle gleich sind, aus dem Grund sei deinen Arbeitnehmer gegenüber gutwillig und droh ihn nicht. Wisst ihr, das schwierige soziale Spannungsfeld, in dem sich beide bewegen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, ob es um Lohn geht oder ob es um die schwierige Arbeit geht, wird damit zum Bewährungsfeld für die Christen. Da im Berufsleben kann ein Christ sich bewähren. Nicht sonntags im Gottesdienst, während mein Dienst im Chor oder in der Teenie-Stunde, auch im Berufsleben und in der Familie, wird ein Christ bewährt sein oder nicht? Das hier ist ein Prinzip, das ist eine Lösung, die Paulus für das soziale Umfeld schafft. Berufsleben, Familienleben. Und jetzt nochmal die Frage, wandelt würdig der Berufung? Wie tun wir das? Wandelweise. Wie tue ich das? Es zeigt sich in der Familie, es zeigt sich im Berufsleben. Wisst ihr, wir haben viele Theoretiker heutzutage. Ich studiere auch, ich bin auch ein Theoretiker. Aber ich rede davon in der Gemeinde. Wisst ihr, wir haben viele, die kennen die Schrift. Super. Die wissen, was hier drin steht. Und sonntags im Gottesdienst und in der Bibelstunde, in der Gemeindestunde, da sind sie diejenigen, die streben nach Heiligung. Und das ist gut so. Die streben danach, das zu tun, was hier drin steht. Aber wisst ihr was? Das Bewährungsfeld eines Christen ist nicht hier in diesem Haus. Das Bewährungsfeld eines Christen ist da draußen. Da draußen zeigt sich deine Beziehung zum Herrn. Wandelst du würdig? Wandelst du weise? Kaufst du die Zeit aus? Oder bist du nur ein Theoretiker, der hier sitzt und stur sagt, das ist falsch, das ist richtig? Nicht falsch verstehen. Heiligung sollte das Ziel eines jeden sein. Ziel Nummer eins der Gemeinde, Heiligung. In allen Dingen. Das Problem ist nur, wenn wir Theoretiker sind, dann wird das eine Gemeinde zerstören. Liebe Gemeinde, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte uns ermutigen. Lasst uns überprüfen. Das soll hier kein einzelnes Thema für sich sein. Überprüf nicht nur jetzt, wie du mit deinen Kindern umgehst. Überprüf, liebes Kind, nicht nur, wie du mit deinen Eltern umgehst. Überprüf, lieber Arbeitnehmer, nicht, wie du mit deinem Chef umgehst und lieber Chef, nicht nur, wie du mit deinen Arbeitnehmern umgehst. Überprüf deinen Wandel. Wandelst du würdig der herrlichen Berufung, die wir in Christus haben, oder nicht? Oder sagst du, ich bin erlöst, ich bin frei und jetzt ist alles gut. Und auf Arbeit lebe ich mein Leben und mein Chef ist kein guter Chef und ja, der weiß ja gar nicht, wie es mir geht. Ich weiß auch nicht, was du für einen Job hast. Und vielleicht hast du eine ganz schön schwierige Aufgabe von Gott bekommen, die ich vielleicht niemals tragen werde. Vielleicht hast du wirklich eine große Herausforderung auf deiner Arbeitsstelle. Du hast da keine guten Arbeitsbedingungen vielleicht. Vielleicht hast du eine Familie, in der es wirklich schwierig ist. Und da will ich nicht besserwisserisch sagen, mach es besser. Dann will ich dir sagen, das, was hier steht, das gilt auch für dich. Und das funktioniert. Nun soll die Kindererziehung, das Elterngehorchen und das Verhalten im Berufsleben nicht als eigenständiges Thema dastehen, sondern es soll ein Teil der Berufung des Christen sein. Davon ist die Einheit der Gemeinde abhängig. Wenn das nicht vorhanden ist, dann können wir noch so viel in der Gemeinde versuchen, können wir noch so viel Schlechtes hier rausbringen. Die Gemeinde wird keine Einheit haben. Wenn die persönliche, das ist die Aussage des Epheserbriefs, wenn deine persönliche Heiligung nicht stimmt, in der Familie, im Berufsleben, vor deinen Nachbarn, dann kann keine Einheit in der Gemeinde sein. Unmöglich. Dementsprechend möchte ich euch, liebe Gemeinde, ermutigen, dass wir uns alle überprüfen. Und dass wir dazu beitragen, dass du in dieser Gemeinde ein Licht bist. Nicht immer, wenn du nur hier hinkommst, sondern da, wo du bist. Auf dem Bewährungsfeld. Draußen in der Welt. Lass uns aufstehen, ich möchte noch mit uns beten. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft, denke ich. Wer Gott eine Antwort geben will, kann ihn das gerne tun. Ich werde dann abschließend beten. Dazu. Jesus Christus, du bist das Zentrum der Geschichte, du bist das Zentrum der Gemeinde. Herr, du bist das Haupt, du bist der Erlöser. Du bist derjenige, der uns unglaublich liebt. Ach Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir müde der Berufung wandeln. Wir sind frei, gekauft worden. Du hast uns erlöst von unserer Knechtschaft, damit wir würdig der Berufung wandeln. Ach Herr Jesus, hilf mir dabei, immer wenn es mir schwierig fällt, immer wenn es, ja, wenn Herausforderungen kommen, dass ich mich drunter stelle, dass ich nicht versuche, Situationen oder Bedingungen zu ändern, sondern dass ich mich in aller Demut darunter stelle. Herr, segne diese Gemeinde, dass diese Gemeinde als Licht in Paderborn in ihren Bereichen wachsen darf, in Heiligung zunehmen darf und dass sie deine Liebe, deine Erlösung für die Welt widerspiegeln. Amen.